Servus. Mir ist so angekommen, dass in der letzten Woche im französischsprachigen Alpenraum der Besenwagen ein relativ beliebtes Fortbewegungsmittel war. Bis jetzt sind wir aber nur zu dritt hier hinten. Aber vielleicht kommt ja auch noch einer dazu. Ich bin Bastian Marx.
Moin moin, ich bin Paul Voss.
Ja, und ich bin Andreas Stauch. Herzlich willkommen zurück oder zum ersten Mal im Besenwagen. Jungs, habt ihr die Tour geguckt die letzten Tage?
Ja.
Jo, zwangsläufig.
Und was sagt ihr dazu?
Ich habe ja schon gesagt, dass die Tour dieses Jahr ein bisschen anders gebaut ist als sonst. Ich finde es auch ganz geil und die Veranstalter haben es meiner Meinung nach auch ganz gut hinbekommen, die Tour so auf mehr Action zu bauen. Das Problem, dass die erste Hälfte komplett flach war und die zweite Hälfte jetzt komplett bergig ist, ist natürlich, wie man jetzt leider feststellen musste, dass die Gesamtklassement-Teams nur darauf gewartet haben, jetzt Vollgas zu fahren am Berg und die Karenzzeit für Sprinter jetzt nicht mehr so ganz richtig ausgelegt war. Staufi?
Ich glaube, die Streckenführung war einfach unrealistisch. Also das kann sich ja heutzutage eigentlich jeder ausrechnen, wie viel Zeit ein Durchschnittssprinter an so einem Berg verliert. Weil die durchschnittlichen Wattwerte, die sind mehr oder weniger bekannt. Es gibt Teams, die sogar ihren Sprintern ausrechnen, wie viele, also was für eine Leistung sie genau fahren müssen, um noch in der Karenzzeit zu bleiben. Und das hätte man eigentlich schon fast mitrechnen können und dann zu sehen, okay, bei den zwei Etappen wird es ganz, ganz eng. Was heißt ganz eng? Es war einfach schon von vornherein unrealistisch.
Ja, aber also ich glaube zumindest, also meine Meinung ist, dass die Etappen vielleicht nicht zu hart, die waren extrem hart, aber im Vergleich zu dem, was halt zum Teil beim Giro gefahren wird, finde ich das nicht extrem. Aber was natürlich schon stimmt, ist mit der Karenzzeit. Das ist schon richtig sportlich. Also wenn man letztes Mal überlegt, wie früh die langen Berge gekommen sind und wenn die dann pro Kilometer mal eine Minute verlieren, das ist ja schon gut gerechnet, dann passt das nicht. Du kannst nicht drei Pässe haben mit um die 20 Kilometer. Ich meine, da kannst du ja jetzt schon ausrechnen. Das sind über 60 Minuten bist du dann, ne? Und klar, 60 Minuten ist zu viel, aber halt diese 12% oder was es da gab, das ist auf jeden Fall auch zu wenig.
Also wenn man weiß, wie das so als Sprinter läuft in so einem Rennen, du verlierst halt wirklich bewusst Zeit bergauf und du bist ja auch darüber bewusst, dass du das in der Abfahrt teilweise wieder rausholst und auch in einem Flachstück dazwischen. Aber das heißt auch für dich als Sprinter immer eine gewisse Risikobereitschaft, weil du musst halt effektiv Zeit gut machen in der Abfahrt. Und wenn du dann schon von vornherein im Hinterkopf hast, du verlierst jetzt hier so viel Zeit, auf jeden Fall bei den drei Anstiegen nimmst du vielleicht noch ein bisschen mehr Risiko und das ist halt auch ein bisschen unnötig, finde ich.
Keine Ahnung, also ich meine, ich frage mich halt, also ich bin jetzt auch schon dreimal die Tour gefahren, den Giro, Vuelta und so, und die sind immer hart. Was ich mich halt eigentlich frage, ist, warum gibt es dieses Jahr keine richtigen Sprinter-Gruppettos? Das finde ich extrem, dass man die gar nicht irgendwie so richtig vorfindet. Und das nächste ist, warum ist es auf einmal so problematisch für die Sprinter in der Karenzzeit zu bleiben? Also wenn selbst ein André Greipel, der verhältnismäßig noch gut berghoch fährt, Mitte der Etappe schon sagt, nee, das wird hier nichts, dann, ich weiß nicht, ob die Etappe dann zu hart ist oder woran es liegt. Also wie gesagt, ich finde die Etappen, die sind extrem schwer, aber im Vergleich auch zum Giro oder was wir in den letzten Jahren bei der Tour hatten, ist das jetzt kein Extremfall.
Ja, es scheint ja von Anfang an schneller gefahren zu werden.
Es ging auch von Start an direkt bergauf.
Das stimmt nicht. Wenn du, wir haben ja die ganzen Durchschnittsgeschwindigkeiten, die errechnet wurden von der ASO, haben wir ja im Buch und die sind fast jeden Tag, ne, am langsamsten Schnitt. Da ist jetzt halt natürlich die Frage, wie die Streckenplaner das geplant haben und was sie sich bei gedacht haben. Es waren auch bei den Flachetappen Etappen dabei, zum Beispiel die 250 Kilometer Etappe oder keine Ahnung, wie lang die war, die längste auf jeden Fall. Da war der langsamste Schnitt war mit einem 44 berechnet. Ja, und die hatte aber über 2000 Höhenmeter, weil er war halt den ganzen Tag einfach nicht flach. Und so da, also ich glaube, da hat man einfach...
Da hat man noch die Relationen von früher verwendet. Dachte noch, dass US Postal mitfährt.
Also ich glaube, die haben einfach diese Balance, die ist ja nicht richtig hinbekommen zwischen dem errechneten, also was man erwartet, also wie schnell letztendlich wirklich gefahren wird und welche Karenzzeit man anwendet. Also ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dies ja die Karenzzeiten so viel anders sind. Also muss man eigentlich eher fragen, warum ist das so, wie es ist? Und das finde ich eigentlich eher krass zu sehen, dass die Sprinter am Berg, durch das Live-Tracking siehst du jetzt ja auch, wo die sind jedes Mal, dass die einfach nicht zusammenfahren. Da fahren die Berg runter halt in Zweier- und Dreiergruppen zum Teil und das dann auch in den wenigen Flachstücken auch. Und da hilft sich keiner gegenseitig. Und das finde ich eigentlich auch eine krasse Entwicklung, dass da diese richtigen Gruppettos nicht mehr vorhanden sind.
Die geht aber schon länger so, Fossi. Also
Nee, ich glaube jetzt nicht. Vor 3 Jahren, also wie gesagt, ich habe auch schon ein paar Tage im Gruppetto verbracht in meinen letzten Jahren und da hast du immer ein richtiges Gruppetto gehabt. Da sind dann klar welche gewesen, die waren noch schwächer als die im Gruppetto, die sind hinten rausgefallen, aber die kamen am meisten in den Abfahrten wieder zurück.
Genau, das war nämlich immer das Ding. Du warst halt nie im richtigen Gruppetto. Du warst halt immer in dieser Gruppe von Fahrern, die noch halbwegs bergauf fahren können.
Nee, Stoffe, ich war schon auch in der Gruppe, das hatten wir schon mal das Thema. Ich war schon mal in der Gruppe oder ein paar Mal in der Gruppe, die letzte im Rennen ist und ich weiß, wie es da ist. Ja. Und ich weiß, dass man dann Limit runterfährt und ich habe auch nie Spaß daran gehabt, mit einem Cavendish in der Gruppe zu sein, weil da wusste ich, das ist wie ein Selbstmordkommando.
Ja, der hat damit eigentlich angefangen, der ist halt immer weitergefahren und der hat nie so ein Gruppetto ausgerufen oder sonst was. Also das weiß ich noch ganz genau, weil ich hatte nämlich noch nie ein Rennen, wo direkt in den Berg rein ein Gruppetto ausgerufen worden ist. Nur mal so.
Ja gut, das hat das auch nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass man Mitte des Berges hatte man immer seine Gruppe zusammen. Das, also ohne Mist, also 2016, 2015, 2014, definitiv bei der Tour war das noch der Fall. Da gab es noch klassische Gruppettos und da habe ich in den Pyrenäen ein paar Tage drinnen verbracht und auch in den Alpen und das war irgendwie anders und dieser finde ich schon eine krasse Entwicklung, dass da einfach nichts ist. Ja. Dass du die alle einzeln reinkommen siehst, dann siehst du halt, das Gruppetto an sich ist halt voll mit Bergfahrern. Ich meine, die Etappe nach Alpe d'Huez, da kam irgendwie 28 Minuten Rückstand oder keine Ahnung wie viel, kommt halt eine Gruppe rein, die Hälfte davon sind Bergfahrer. Ja, also da kann
man. Was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass halt die 10, 11 Etappen vorher einfach auch schon ziemlich hart waren und dass man halt schon mit einer großen Vorermüdung da reingegangen ist. Ne? Und dann sind halt so ein bisschen die bergfesteren Sprinter, die haben es ja noch einen Tag überlegt, aber am zweiten Tag war es dann auch so schnell vorbei, dass dann halt wirklich mal der Besenwagen zum Einsatz gekommen ist, was ja bei der Tour auch nicht so oft passiert, ehrlich gesagt.
Wir können das ja gleich noch jemanden fragen, der dabei war. Dann zurück zum gerade schon angeschnittenen Thema Team Sky mit seinen 3 Protagonisten Christopher Froome, Geraint Thomas und Gianni Moscone. Kennst du ihn persönlich? Kennt ihn jemand persönlich? Hat ihn schon mal jemand erlebt?
Nee.
Nee, nur Rennen mit ihm gefahren, aber jetzt, wir sind jetzt keine Homies.
Okay. Er ist schon ein bisschen verhalten, also es kommt einem etwas verhaltensauffällig vor.
Jetzt die Aktion hier bei der Tour war, ich weiß nicht, wie schlimm es letztendlich wirklich war auf dem Bild. Ich weiß nicht, wo er ihn getroffen hat. Ich glaube, das war eher so eine Folge aus vielen anderen Vorfällen über die letzten 1,5 Jahre, weshalb man ihn dann rausgenommen hat. Ich glaube, die Aktion alleine, wenn er jetzt nicht irgendwie schon mal aufgefallen wäre, hätte man ihn wahrscheinlich gar nicht rausgenommen, sondern einfach nur eine Strafe gegeben. Aber durch das, was halt im letzten Jahr passiert ist, denke ich mal, ist es jetzt einfach dann nicht zu viel gewesen und man nimmt ihn raus. Weil ich glaube, allein wegen der Aktion hätte es auch gut sein können, dass man ihm einfach nur eine Strafe gibt oder wie auch immer. Aber das ist halt einfach, ich meine, letztes Jahr mit Kevin Reeser da, die Beleidigung, die rassistischen Beleidigungen.
Ich habe mir auch angeschaut und ich dachte mir auch so, naja, das kann man jetzt auch irgendwie vielseitig deuten, so schlimm war es auch nicht, aber da ist die Tour halt auch irgendwie so ein bisschen erzieherisch immer, so die Saga an Geschichte letztes Jahr. Aber trotzdem, es sind halt schon ein paar Sachen vorgefallen und ich habe heute mal bei Facebook bei ein paar Posts von Italienern reingelesen, mit denen ich so halt befreundet bin und da war auch durchgängig die Meinung, dass der Typ ein Hooligan ist.
Ah, da weißt du mehr als ich, aber ja, ich glaube das auch, dass jetzt die Tour da so ein bisschen drastisch eingegriffen hat, weil halt schon ein paar Vorgeschichten gelaufen sind, ne? Also nicht nur diese Beleidigung an Kevin Reeser, sondern auch
Reichenbach.
Dieser angebliche Crash, den er verurteilt hat und wenn da wirklich schon so drüber geredet wird, dass der Typ halt irgendwie ein bisschen aggro ist.
Er ist halt krass für Team Sky, so in der Tour. Ne? Also einen Fahrer zu verlieren, der schon relativ stark ist, bei nur 8 Fahrern, ist halt jetzt in der Tour auch krass.
Ja, aber jetzt mal zu dem Reichen.
Das müssen sie ihm auch, das ist seine Verantwortung dann irgendwo. Ne? Wenn er immer Scheiße baut, das ist ja dann, das dämpft auf jeden Fall auch seinen Marktwert.
Jetzt mal kurz zu der Reichenbach-Geschichte. Ich glaube, da muss man klarstellen, dass er da nicht verurteilt wurde. Ne? War ein Gerichtsprozess und da wurde er freigesprochen.
Gut, aus Mangel an Beweisen, ne?
Halt er, ja, genau, aber er wurde erstmal freigesprochen, von daher,
Ja, stimmt,
ist das halt. Ja.
So aber wie Chris klar, Froome also, wurde jetzt erstmal freigesprochen.
Ja, erstmal freigesprochen. Staufi, ey. Junge.
Nächste.
Aber das, ich meine, den Einfahrer zu verlieren, das ist schon krass. Jetzt haben die halt noch fünf Leute, die arbeiten können. So für Le Gros wurde der Arbeitstag jetzt auf jeden Fall gerade mal um einiges länger.
Ja,
und für Kwiatkowski auch. Und in Bernal hat man auch keine Ahnung, wie lange der durchhalten kann in der dritten Woche. Also es wird, glaube ich, sehr interessant jetzt.
Ja, es geht jetzt auch nochmal richtig gut rund.
Glaubt ihr echt, das wird nochmal so richtig spannend?
Ich glaube schon. Ob es spannend wird, aber es wird auf jeden Fall nochmal hart gefahren.
Ja, ich glaube schon, dass es noch spannend wird. Also ich glaube, diese Dinge, dass Froome sich da zufrieden gibt mit dem zweiten Platz, genau. Der wird irgendwann nochmal angreifen. Der muss sich das halt auch so zurechtlegen, dass er die Berechtigung hat, anzugreifen. Ja, also eine Argumentation im Nachhinein. Ich glaube, das wird nochmal passieren. Und ein Dumoulin sieht auch noch ziemlich stark aus, aber wenn ich halt auch echt, oder wo ich drauf warte, was passiert ist mit Primus Roglic.
Ja.
Weil der
lässt sich auf jeden Fall nicht abhängen.
Den kommen halt die Anstiege in den Pyrenäen auch wesentlich mehr entgegen als in den Alpen und da bin ich echt gespannt.
Also ich habe mir das taktisch so zurechtgelegt, dass ich glaube, also Froome wird attackieren dürfen. Ich denke erstmal so als Grundlage in meiner Fantasie, denke ich, dass dem Team erstmal hinter vorgehaltener Hand relativ egal ist, welcher von den beiden das Ding gewinnt. Ob das jetzt der eine Brite ist oder der andere, Sky wird sich vielleicht sogar denken, vielleicht gar nicht so dumm, wenn dieser Thomas das Teil gewinnt, weil er ist auf jeden Fall ein bisschen beliebter als der andere. Und dann müssen wir uns nachher nicht so eine Scheiße anhören, nach dem Skandal vorher. Aber Froome wird das auf jeden Fall probieren, so wie du schon gesagt hast. Und er hat ja die Freigabe, er ist weiterhin öffentlich der nominelle Captain und er wird irgendwo hart attackieren. Und Thomas wird in dem Moment nicht mitgehen dürfen. Und dann liegt's eigentlich an Primus Roglic.
Warum soll er da nicht mitfahren dürfen? Also wenn er kann er doch mit wegfahren und dann fahren nee, dann beide weg.
Das machen die nicht.
Ich denke, er wird dann zurückgepfiffen, ja?
Er muss am Hinterrad von Primus Roglic und Tom Dumoulin bleiben und dann liegt's an den beiden, ob er die Tour gewinnt oder nicht. Er darf die natürlich am Schluss, wenn Froome weg ist, darf er die noch abhängen. Aber ich denke nicht, dass er initiell mitfahren darf. Also,
weil das wäre sonst kompletter Quatsch, dass er attackiert.
Natürlich jetzt nicht mit den beiden, also schon noch ohne die beiden, aber wenn er da dann wieder dahin.
Wenn er die abhängen kann, klar, aber erstmal muss er warten.
Das macht ja keinen Sinn. Ich meine, warum soll er attackieren, wenn Thomas da mitgehen darf und wenn die beiden alleine vorne sind, da bleibt der Abstand ja der gleiche, außer dass sie den Vorsprung auf die Konkurrenten vergrößern. Aber das Ziel ist ja von Froome, die Rundfahrt noch zu gewinnen. Und ich glaube schon, dass man ihnen das irgendwie einräumt. Das aus der Alpe d'Huez hast du das doch gesehen, dass Thomas nur mitgefahren ist. Der hätte gehen können. Man.
Genau.
So ein Sprint, wie der gefahren ist, hat er die Beine gehabt, um schon früher wegzufahren.
Und das ist doch lustig, jetzt dann zu sehen, also so, wenn das jetzt wirklich so ist und Thomas bleibt so fit und er kann machen, was er will, dann ist es wirklich so, dass es an Roglic oder Dumoulin liegt, ob er die Tour gewinnt oder nicht und an seinem Zeitfahren natürlich noch.
Ja, aber ich glaube schon, nehmen wir mal das Szenario an, dass Froome rausfährt, hat eine Minute Vorsprung und dann gehen hinten Dumoulin und Roglic die Schuhe auf. Natürlich kann dann
hängt
Thomas
er die ab
fahren.
Und dann fährt er auch zu Froome hin und gewinnt das Teil. Ja.
Ich glaube, das ist halt eher so die Taktik, dass die den Froome jetzt einfach nochmal so versuchen, ein bisschen Zeit gut zu machen auf die anderen beiden. Falls Thomas dann doch in der dritten Woche irgendwie mal einen Einbruch hat, wie er es eigentlich immer hatte bis jetzt bei einer großen Rundfahrt. Wenn er auch da noch mehr als Helfer eingeteilt war als jetzt. Aber die Tour ist halt erst in Paris vorbei, ne? Und deswegen, glaube ich, muss man sich da schon so ein bisschen absichern auch. Und das ist, glaube ich, eher eine Absicherungstaktik, als jetzt da Froome groß Freiraum zu gewähren.
Ja gut, aber das, was ich meinte, man braucht eine Argumentationsgrundlage und das ist halt seine, dass man versucht, das hinten abzusichern. Was aber wiederum ihnen in die Karten spielt, also in Froome in die Karten spielt. Also ich meine, klar, es ist denen wahrscheinlich intern mittlerweile nicht egal, aber Hauptsache einer von Sky gewinnt. Ich kaufe denen das sogar ab. Aber nichtsdestotrotz will Froome irgendwie das Doppel schaffen. Ne?
Ja gut, sie sagen ja, sie fahren für Froome. Sie sagen nicht, es ist ihnen egal. Ich habe gesagt, ich denke, es ist ihnen egal. Sie sagen im Moment, sie fahren hundertprozentig aus.
Ja, aber ich glaube schon, dass man intern mittlerweile so, ich meine, man sieht ja auch, dass man Dumoulin nicht abhängen kann. Es wäre halt auch ein Riesenfehler, wenn Dumoulin Zeit gut machen kann auf Geraint Thomas.
Ja, richtig.
Also das darf halt auf gar keinen Fall passieren. Weil
weiß
dann
jemand, wie viel langsamer der Zeit fährt als Froome? Der kann das schon auch ein bisschen, ne?
Ja, Thomas hat letztes Jahr das Zeitfahren bei der Tour gewonnen, also das Eröffnungszeitfahren und beim Giro auch schon Zeitfahren gewonnen. Also der kann das schon richtig gut. Und du darfst halt Rundfahrten auch nicht mit Einzelzeitfahren.
Ja, ich meine ja so in Rundfahrten jetzt.
Ja. Und das Zeitfahren dieses Jahr bei der Tour ist halt auch speziell. Das ist ziemlich wellig, bergig, sehr technisch.
Ja.
Und
Ist eigentlich
ein Thomas-Zeitfahren. Das kommt wahrscheinlich eher so ein Thomas noch mehr entgegen als ein Dumoulin.
Also was glaubt ihr denn jetzt, wer gewinnt am Ende die Tour?
Thomas.
Basti, was sagst du?
Ich sag Froome.
Okay.
Ich würde es einfach auch geil finden, wenn Thomas gewinnt, Mann. Aber das Siegerinterview, ich stell dir das mal vor, Mann. Also mit seiner lockeren Art und dann.
Bradley würde auch extrem ausflippen.
Dann wäre das dann auch schon der zweite Bahnfahrer aus Großbritannien, der dann die Tour de France gewinnt.
Ja, aber Staufi, das ist ein anderes Thema, ne?
Das ist gerade auch ja gar nicht so weit hergeholt. Weil ich habe mir jetzt auch die Bergetappen mal so ein bisschen angeguckt und vor allen Dingen jetzt auch die zwei Überführungsetappen. Und da macht ja dein Part für die ARD-Live-Übertragung macht ja Fabian Wegmann, der auch übrigens meiner Oma immer noch erklären könnte, wie Radsport funktioniert. Also der macht das ja mit einer Ruhe und auf einem ganz einfachen Niveau, das halt jeder versteht. Und da kam mal irgendwie die Frage auf, warum denn Deutschland keine Hoffnung auf den Tour de France Gesamtsieg hat oder generell nicht so gute Bergfahrer hat. Und dann hat er das versucht, so ein bisschen zu analysieren. Und da kommt jetzt meine These. Man sollte einfach einen Bahnfahrer nehmen und den ein bisschen was abnehmen lassen. Und dann hat man noch viel bessere Aussichten als irgendwelche Straßenfahrer längere Berge hochfahren zu lassen.
Diese Diskussion wird sehr lustig, aber lasst sie uns vertagen. Wirklich.
Welcome to my vlog. Please enjoy Dick's World Tour.
Oh, der Bus hält an. Was jetzt? Kommt noch jemand dazu? Die Tür geht auf. Servus.
Ah, guck mal, Rick. Auch schon mit dabei.
Muss er aussteigen oder was? Gibt's ja nicht.
Ja, hallo.
Ja, Rick, erzähl doch mal. Ja. Erzähl doch mal, wie das für dich war letzte Woche. Wir haben das vorhin schon angesprochen. Es mussten ein paar Leute mit dem Bus fahren. Und das war wahrscheinlich eine der einprägsamsten Busfahrten für dich. Erzähl mal, wie der Tag für dich war, ganz von Anfang.
Ja, der Besenwagen war voll und da saßen so einige prominente Fahrer drin, unter anderem ich. Obwohl ich wahrscheinlich der unprominenteste von allen war.
Das stimmt. Aber, nicht.
also ich war ja den Tag davor schon super, super knapp am Zeitlimit. Ja, eigentlich raus, um ehrlich zu sein. 5 Sekunden, glaube ich, war es. Und dadurch, dass die Jury ziemlich gnädig war, durfte ich dann die nächste Etappe noch starten. Obwohl das jetzt im Nachhinein die Frage war, ob das so das lieb gemeint war oder nicht.
Bis die nächste Etappe
in Angriff nehmen durfte oder musste. Und man weiß natürlich, ich bin den Tag davor noch eine Weile bei Marcel geblieben. Und habe dann aber eigentlich gesehen, als er die Grunewegen-Gruppe nicht mehr halten konnte, dass es, wenn ich mich selber noch retten will, dass ich dann lieber jetzt bei denen mitfahre. Und war einfach ein super harter Tag schon davor. Und am letzten Schlussanstieg habe ich einfach alles gegeben, aber ich hatte auch kein Auto dabei, weil das bei Marcel halt geblieben ist. Und dann, haben sich alle Fahrer so ein bisschen mit Tricks noch ins Zeitlimit reinkatapultiert und mich hat es ein bisschen geflickt, aber gut, konnte ja trotzdem noch fahren. Aber dann ist man natürlich schon an dem Abend, also ich meine, ich wusste, man hofft da ja eigentlich nur noch auf ein Wunder, weil man guckt sich die Etappe an und weiß da irgendwie Col de la Madeleine und Croix de Fer und Alpe d'Huez noch zum Schluss. Und das am dritten Tag, nach 2 Tagen, die schon super hart vorher waren, weiß man, okay, ich habe eigentlich nur eine Chance, wenn die den Madeleine wirklich easy hochfahren und ich damit rüberkomme irgendwie. Aber ja gut, ist halt die Tour und da fährt halt niemand easy, vor allem nicht auf der Etappe.
Hat man da schon so ein bisschen Galgenhumor, und, wie man da reingeht in den Tag?
Man hofft natürlich, aber man muss auch realistisch sein und man spricht eigentlich mit anderen. Ich habe lustigerweise an dem Tag schon so ein bisschen mit Sivi und Andrea hin und her geschrieben, so ungefähr so, oh, morgen wird uns ja eine tolle Etappe erwarten und wie gesagt, steht man auf und versucht sich wirklich nochmal, da war eigentlich wirklich die ganzen schlechten Gedanken von dem Tag davor waren dann auch weg, weil dann ist wirklich so, ich bin dann auch ein Typ, der dann sagt, okay, neuer Tag, neues Glück, vielleicht wird es ja doch irgendwie, also man muss ja da auch positiv reingehen, weil wenn man jetzt direkt reingeht und sagt, okay, ich steig eh aus, dann wird das ja eh nichts. Von daher, versucht man sich dann auf jeden Fall nochmal hochzuziehen an, an irgendwelchen Dingen und sich Moral zu machen. Und wir haben auch viele Leute geschrieben und ja, ich wollte schon auf jeden Fall auch nicht nur für mich, sondern auch für die alles geben. Und ja, dann ging die Etappe eigentlich, wir hatten Besprechungen und es ist fast schon ein bisschen nervig, weil jeder hat irgendwie nochmal einen guten Tipp für dich. Und also unser José Azevedo, der Teamchef, wollte mir nochmal erklären, dass der Quad de Fer und der Madeleine ja eigentlich gar nicht so schlimm sind.
Ich glaube, aber du das liegt daran, dass er in einer anderen Zeit Radrennen gefahren ist, da lief der von alleine da hoch.
Ja, genau. Und dann kommen so gute Tipps wie, ja, nach 10 Kilometern kommt da mal ein kurzes Flachstück, das schaffst du schon.
Genau. Und dann denkst du dir, nach der Bergwertung kommt eine Abfahrt.
Genau. Danke für den Tipp. Oder auch unser sportlicher Leiter, der Dima Conny-Chef, hat zu mir gesagt, das Beste ist einfach, wenn du in die Spitzengruppe gehst. Oder,
aber das meine ich mit Galgenhumor, das finde ich geil.
Die Tipps sind immer noch die gleichen.
Dann ging es los und in die Etappe ging wirklich bergab in dem Tal die ersten 30 Kilometer. Und dann hatte man wirklich eigentlich auf 150 Kilometern über 5000 Höhenmeter. Und wie es natürlich zu erwarten war, war in dem Tal noch leichtes Gegenwind bergunter. Das heißt, wir sind mit einem geschlossenen Feld in den Col de Madeleine reingefahren und da ging direkt die Feuerwehr ab. Und ich bin eigentlich vielleicht einen Kilometer im Feld gewesen. Und dann habe ich aber auch schon über Funk gehört, dass schon ein paar Fahrer abgehangen worden sind. Und dann habe ich versucht, versuch's mal bei den Fahrern zu bleiben, die so ein bisschen auf deinem Niveau sind. Und dann haben wir uns da eigentlich auch relativ schnell getroffen.
Wer war das?
Hinten in der letzten Gruppe. das war dann der Jasper de Buist und Sibi, Marcel Sieberg, André Greipel, Toni Gallopin, Grunewegen, Arno Demar, Ramon Sinkeldam und ich. Und das war so die letzte Gruppe eigentlich an dem Tag, muss man sagen. Und ich bin zum Beispiel lustigerweise mit den 10 Minuten im Tal und die Stunde 20, den Berg hoch, den Col de Madeleine, bin ich meinen 90 Minuten Bestwert dieses Jahr gefahren. Also ich bin, glaube ich, ich hatte eigentlich wirklich einen guten Tag sogar, muss man sagen. Und, ich hatte 90 Minuten irgendwas um die 350 Watt oder so. Oder 348, irgendwie sowas. Und dann kommst
du. Da musst du jetzt hier für die Wattzähler, musst du dann auch dein Gewicht dazu nennen, weil sonst können die damit nichts anschauen.
Ja, in Natur so 75 Kilo ungefähr. Und dann kommst du oben an Col de Madeleine an und dann heißt es, 9 Minuten Rückstand. Ah, cool. dann sind wir die Abfahrt runtergefahren und dann wussten wir eigentlich schon, okay, das heute wird wirklich ein sehr, sehr schweres Unterfangen. Dann ist, glaube ich, der Toni Gallophurst direkt oben an der Bergwertung ausgestiegen und hat gesagt, okay, das wird eh nichts mehr.
Ja, und dann, wie hatten das dann Sinkeldam und Demare geschafft, noch im Zeitlimit zu bleiben, wenn die da mit euch abgehängt waren?
Die Hand Gottes. Die Hand
genau
Gottes.
So ungefähr. Also Sinkeldam und Demare haben diesen letzten Teil vom Berg ein Stück schneller als wir gefahren. Und die waren dann vielleicht 200 Meter vor uns über die Kuppe.
Und dann wurden sie nie wieder gesehen.
Und dann mit dem FDG-Auto die Abfahrt runter. Eine Abfahrt konnten sie noch sehen. Und dann durch den Ort unten durch eigentlich, links ins Tal rein. Und dann im Tal, wo man relativ lang gucken konnte, haben wir sie auf einmal nicht mehr gesehen. Also die waren dann auf einmal weg. Und da kann sich jetzt jeder selber seine Meinung dazu machen, wie das passiert ist.
Wir haben da auch eben schon mal drüber gesprochen.
Ich kann es ja gerne sagen, wie das passiert ist.
Nein, aber wir haben eben schon mal darüber gesprochen, dass da irgendwie auch nicht mehr so die Gruppettos entstehen, sondern da erstmal jeder für sich kämpft. Was sagst denn du dazu? War das so? Ja. Warum hat da nicht mal einer, ein André oder irgendein gestandener Fahrer da mal vielleicht was organisiert, dass da mal eine größere Gruppe zusammenbleibt?
Ja, das ist auf jeden Fall dieses Jahr in der Tour gar nicht gewesen. Also da war nichts mit Gruppetto. Und das war auch ein großer Grund, denke ich mal, dass so viele Sprinter dann auch einfach rausgeschieden sind. Aber es ist eine komische Entwicklung, muss ich sagen, jetzt im Radsport, die sich da vollzieht, weil ich bin ja schon auch zweimal in Giro gefahren, letztes Jahr die Tour. Und da gab es sowas einfach noch. Da gab es ein Gruppetto einfach noch, wo man sich, sag ich mal, Sammelbecken der Schlechten.
Ich denke, das Problem, was dahingehend ist, dass du ja jetzt von 9 auf 8 Fahrer runtergegangen bist Und der neunte Fahrer wäre ja derjenige, der, also lässt du erstmal den Schwächsten aus deinem, aus deiner Reihe raus, ja. Und der wäre normalerweise wahrscheinlich im Gruppetto. Also der neunte Fahrer, der jetzt hinzugekommen wäre, ist ja nicht der Captain, sondern ja, der Schwächste im Glied und der ist dementsprechend auch nicht mehr im Gruppetto.
Sind tatsächlich, ich denke, das auch mit 23 Fahrer mit, weniger quasi, ne?
Genau, also ich glaube, das glaube ich echt auch mit einem Grund. Ich meine, wenn du schaust, das ja, ich fand es echt krass so, dass da kam ja ewig nichts und dann kam Gruppetto einfach nur mit Bergfahrern. Also, das ist halt heftig und dann halt Demar irgendwann.
Der ist ein also Naturtalent.
Auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass es einfach mit der Reduzierung der Fahrer zu tun hat, na klar. Wie Paul jetzt schon gesagt hat, du lässt ja den Schlechtesten zu Hause und nicht den Besten. Und dann fehlt dir halt pro Team da einer, der im Gruppetto ist. Und dann sind schon mal mindestens 20 Mann einfach. Und wenn man halt natürlich in so ein Rennen geht, man merkt von Anfang an, da jeder denkt an sich selber, jeder kämpft für sich selber. Also ich fand den Tag davor zum Beispiel schon extrem. Eine Zeit lang bin ich mit Sibi in der Gruppe gefahren und 50 Meter vor uns war André in der Gruppe. Und dasselbe war Demava bei mir in der Gruppe und 50 Meter vorher war Sinkeldarm. Und die Gruppen haben nicht aufeinander gewartet. Die hatten Funk, das war ein Teamkollege. Ich habe gesagt, ey, sag dir nochmal da vorne Bescheid. Da hat jeder für sich selber gekämpft. Und wenn man dann natürlich nicht seinen besten Tag hat und mal eine Weile alleine fahren muss, das killt dann natürlich komplett. Dann ist man wirklich direkt alleine, wie man es bei Marcel und Kev und Venture gesehen hat an dem Tag davor schon. Die sind ja wirklich alle einzeln gefahren.
Meine Frage, hat Marcel zu dir gesagt, du kannst jetzt los oder wie habt ihr das geregelt untereinander? Also ich meine, ich kann es mir vorstellen, wie es war, aber wahrscheinlich für die Zuhörer wäre das interessant, was Marcel, der eigentlich da ist, oder du bist da, um ihn für ihn die Sprints anzuziehen und sicherlich irgendwie auch auf ihn aufzupassen, im weitesten Sinne, was er da gesagt hat oder wie ihr kommuniziert habt.
Ja, ich war ja das ganze Jahr schon mit Marcel unterwegs und bin immer auf den Bergetappen bei ihm geblieben. Von daher war das für mich auch normal.
Ist auch ein ganz angenehmer Job eigentlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja dann vielleicht dann nochmal die 2% besser als Marcel Berko. Von daher geht das dann, war das für mich immer noch relativ angenehm. Nur auf der ersten Alpenetappe zum Beispiel muss man sagen, da hatte ich gar keinen guten Tag. Also da bin ich wirklich sogar, da habe ich gar nicht gewartet. Da war ich einfach nur froh, überhaupt in der Gruppe von Marcel zu sein. Und dann am zweiten Tag, da war ich dann schon wieder deutlich besser. Und da war es aber wirklich schon so, dass Marcel eigentlich am allerersten Berg sehr, sehr früh abgehangen wurde. Und dann nur in der Grunewegen-Gruppe war, da waren nur zwei Helfer von Grunewegen und dann er. Und dann hat die Teamleitung auch ehrlich gesagt, so, die haben schon vorher gesagt, okay, lass uns ehrlich sein, die Chance besteht, dass Marcel vielleicht nach Hause fährt. Und falls das so ist, dann wartet Rick in diesem Fall nicht, weil dann haben wir Rick wenigstens noch für die Sprintetappen, die noch kommen. Das heißt, das war eigentlich schon von vornherein geklärt, da musste Marcel gar nichts zu mir sagen. Und dann war es aber so, dass ich eigentlich auch, also auf der zweiten Alpenetappe haben wir schon noch so gesagt, okay, wenn Marcel am ersten Berg vielleicht auch nah am Feld ist, dann wartet Rick vielleicht doch mal, weil dann kann man die Zeit doch schaffen. Und Marcel war einfach wirklich relativ früh am ersten Berg abgehangen. Und dann kam eigentlich auch sozusagen direkt die Ansage, okay, Rick, mach du dein Ding. Ich bin vielleicht 1-2 Kilometer bei ihm geblieben und als das Feld dann wirklich langsam davongezogen ist, habe ich auch
für mich. Hast versucht, nochmal hinzufahren.
Um am Feld zu bleiben, genau.
Gut, wann war es vorbei? Wann bist du eingestiegen? Wann sind die anderen eingestiegen?
Ja, dann auf der dritten Alpenetappe bin ich am Quad de Fer dann nach 5 Kilometer oder so eingestiegen. Da war der Grunewegen war schon eingestiegen, Galopin war schon eingestiegen. Immar war nach vorne geflüchtet.
Was hast du dir dabei gedacht? Hast du gedacht, auch wenn die drin sitzen, dann kann ich mich auch noch dazusetzen? Oder konntest du einfach nicht mehr?
Also in dem Moment war nur noch Sibi, André und ich. Wir waren zu dritt unterwegs. Und dann hat wirklich André ist von vorne gefahren und ist dann einfach irgendwann links rüber auf der Straße ausgeschert, sag ich mal. Und hat sich umgeguckt und hat sozusagen zu Sibi und mir gesagt, sag mal, wollen wir den Scheißberg jetzt echt noch hochfahren? Und das war eigentlich so die Initialzündung für uns beide, wo wir auch gesagt haben, nee, also eigentlich nicht, weil man auch zu dem Zeitpunkt schon einfach wusste, da waren wir schon 16, 17 Minuten zurück. Und man muss jetzt kein Genie sein, um dann auszurechnen, dass es mit dem Zeitlimit an dem Tag nicht mehr klappen wird.
Was hätte man verlieren dürfen an dem Tag?
Wie bitte?
Was hätte man verlieren dürfen an dem Tag?
Wie viel? Ich glaube, ein bisschen über 40 Minuten waren das, ne? Die hatten ja während der Etappe sogar das Zeitlimit erhöht. Da gab es ja im Nachhinein sogar noch Kontroversen, dass sich Teammanager beschwert haben, was sie auch zu Recht beschwert haben, dass man das Zeitlimit während der Etappe angepasst hat.
Richtig, ja. Also man muss fairerweise sagen, dass das hat mich auch ein bisschen genervt, einfach weil, wenn man den Schnitt vorher ausgerechnet hatte, dann lag das Zeitlimit im schlechtesten Fall bei 28 Minuten und im besten Fall, glaube ich, bei 33 Minuten.
Ja, genau.
Und das ist natürlich bei so einer Etappe, da muss man ja wirklich schon echt ein guter Bergfahrer sein, um überhaupt auf eine halbe Stunde zu einem Geraint Thomas an dem Tag zu verlieren. Und aber das war auch so ein Grund, zu dem Zeitpunkt, wo wir eingestiegen sind, da sind wir noch davon ausgegangen, dass es auch nur eine halbe Stunde ungefähr ist. Und ja, wenn man dann halt, wie gesagt, 17 Minuten schon unten am Quart de Fer hat und dann kommt halt noch 19 oder noch 25 Kilometer Quart de Fer plus ein Alpe d'Huez, dann weißt du einfach, das wirst du nicht schaffen. Wir hätten es auch nicht geschafft, wenn es 40 gewesen wären, das muss man auch fairerweise sagen. Ja. Aber es ist natürlich dann auch noch, wenn es schon schlecht geht und dann weiß man im Kopf, okay, das wird nicht klappen, dann hat man natürlich keine Motivation mehr. Und dann bin ich auch ehrlich von meiner Seite aus, wenn dann erfahrene Fahrer wie Sibi oder André um dich herum sind und sagen, okay, Schnauze voll, das reicht jetzt hier, dann bin ich der Letzte, der da sagt, okay, ich fahre jetzt hier alleine weiter und probiere es, dann bin ich auch wirklich in dem Moment war ich froh, dass die Scheiße vorbei ist, sage ich so, wie es ist.
Ja,
und bin da wirklich, dann sind wir abgestiegen, die ALD war noch neben uns, hat noch schön drauf gehalten und dann sind wir auch schnell.
Aber haben sie nicht im Fernsehen gezeigt, muss ich sagen. Also
hat Fossi rausgeschnitten.
Nee, aber zu dem Zeitpunkt waren wir ja bei One noch drauf und wir haben ja euch ja im Live-Tracking auch verfolgt und zu sehen, was mit euch passiert. Und wir konnten es da schon denken und wir haben halt auch die Etappen davor schon, das ist ja brutal hier. Die fahren hier, wie du schon sagst, die Mar fährt für euch, ihr fahrt alle in verschiedenen Gruppen, aber nie zusammen. Und das war halt auch krass zu sehen, dass ihr mit dem Mar wart und auf einmal war der weg. Wir dachten, der Computer spinnt irgendwie und dann... Und dann kam die Nachricht, dass ihr im Besenwagen eingestiegen seid. Und ich finde die Situation, dass irgendwie so eine Fülle an Talent und Weltklasse in einem Besenwagen sitzt, auch mit dem Toni Galopin, der normalerweise, ich meine, bei Paris-Nizza schon Top 10 gefahren und einfach ein riesen Rennfahrer, dass so eine Fülle an Talent an so einem Besenwagen drin sitzt, das ist schon krass.
Die könnten doch eigentlich nach der Etappe auch mal, anstatt nur die Räder in den Röntgenapparat zu schieben, auch mal die Sprinter da reinschieben und mal gucken, ob die Arme noch gleich lang sind.
Ich meine, das Problem ist da halt wieder, dass ich weiß, vor 2 Jahren, 2016, als Bernie Eisel und Cavendish die ganze Tour eigentlich alleine unterwegs waren, die hatten immer einen Kommissär bei sich und ein Motorrad, Kameramotorrad. Also die konnten halt nicht einmal cheaten, weißt du? Da ist halt dann waren die so strikt und die haben ja wirklich ihr Leben riskiert bergunter. Und dann jetzt, ich meine.
Ist der Demare aber jetzt ein Franzose, ne? Das darf man nicht
genau
vergessen.
Ja, genau. Aber da guckst du die Etappen an nach Alpe d'Huez und auch den Tag zuvor nach La Rosière. La Rosière, ey, das war so eindeutig. Da konntest du im Tracking, das kannst du ja verfolgen. Ich meine, dementsprechend ist halt auch relativ einfach nachzuvollziehen, wie schnell sich ein Fahrer fortbewegt. Und wenn ein Fahrer in der Abfahrt viel, viel schneller ist oder im Flachen oder berghoch, also jetzt vor allem Sprinter, als die Bergfahrer, dann weißt du, da geht irgendwie, da irgendwas stimmt da nicht. Ja? Das hat jetzt nichts mit Doping zu tun, sondern das ist dann eher die Hand Gottes, wie man es im Radsport nennt. Und da hält man sich halt am Auto fest oder fährt im Windschatten. Das hat jeder irgendwie schon mal gemacht. Aber das ist halt dann in solchen Fällen, wenn es so extrem ausgenutzt wird. Ich hatte das auch so oft in meiner Karriere, dass ich irgendwie über den Berg komme. Ich bin halt nicht in der letzten Gruppe und kämpfe irgendwie noch darum, einen Anschluss zu finden. Und hinter dir kommen dann irgendwie hinter dem Team.
Da kam ich.
Genau, hinter dir kommt dann irgendwie so eine Gruppe mit Sprintern hinter dem Auto bergunter vorbei, wo du sagst, Alter, Piep, ne? Weil, weißt du, das ist einfach nicht fair. Ich meine, da geht's jetzt nicht, keiner von uns kämpft.
Fossi, du kannst die Ausdrücke hier ruhig alle sagen. Wir haben nämlich einen Parental Advisory Aufkleber bei
Lyrics hier.
Aber das ist halt, ich finde schon, das ist einfach nicht fair und da finde ich von André eigentlich auch
nobel.
Das kaufe ich ihm auch ab. Er hat gesagt, dass er, was hat er gesagt, Erik, weißt du es noch?
Er hat einfach gesagt, wenn ich es mit meiner eigenen Muskelkraft nicht schaffe, dann nach Paris, dann ist es halt so, dann steige ich lieber aus, als mich am Auto festzuhalten. Und da bin ich voll bei dir. Das ist eine ehrenwerte Einstellung. Und Also ich kann nur sagen, dass ich war ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt mit André und Sivi unterwegs und das Lotto-Auto war bei uns und man hätte sich sicherlich ja irgendwie so noch über den Qualifier retten können, weil ja, das haben halt andere auch einfach gemacht. Ja. Aber André hat dann gesagt, so, also wie ich gerade beschrieben habe, so, das war's jetzt, wir schaffen es halt nicht heute, ist jetzt so. Und dann sind wir im Bus eingestiegen und vielleicht einen Kilometer später war Gaviria da an der Seite gestanden mit Richeve als Beispiel und ist eingestiegen. Und ja, die Gruppe, sag ich mal, dann die Gruppe ist dann auch, während Gaviria eingestiegen ist, die haben wir auch nie wieder gesehen danach. Und also ich bin, ohne jetzt wirklich, wie gesagt, jetzt hier viele Namen zu nennen, auf der Etappe wären noch 20 Fahrer mehr nach Hause gefahren, wenn da nicht andere Leute Autos mitgeholfen hätten. Und da, das ist sicherlich eine Schande und ich glaube auch einfach für den Sport. Ich persönlich hätte da auch zu viel Angst einfach. Also wie ihr schon gesagt, ja klar, die sogenannte Sticky Bottle, die nimmt jeder mal 3 Sekunden in der Flasche hängen und ein bisschen Schwung holen. Das gehört einfach irgendwie dazu. Und das wird ja auch, sag ich mal, solange das nicht in der Spitzengruppe gemacht wird oder am Berg um den Etappensieg, ob man dann jetzt, sag ich mal, 20 Minuten Rückstand hat oder 20 Minuten und 5 Sekunden, das ist dann, macht ja dann keinen Unterschied. Aber ja, ich hätte viel zu viel Angst, mich an ein Auto zu hängen oder festzuhalten, weil heutzutage hat nun mal jeder ein Handy oder ja oder ein Fotoapparat, was auch immer, und kann halt ein Video machen, ein Foto machen. Und das ist ja einfach, also wenn sowas mal öffentlich wird oder einfach, das kann ja jeder in die sozialen Medien stellen, dann ist ja der Name auch so ja, befleckt, sag ich mal. Ich finde, das ist schon dann gleich, also, im Endeffekt ist es auch Betrügen einfach, um es ehrlich zu sagen.
Letzte ganz kurze Frage zu diesem Tag, ohne dich abwürgen zu wollen, nur weil es mich interessiert. Ist in dem Bus noch irgendwas Lustiges passiert? War noch irgendwie, hat noch irgendjemand was Lustiges gesagt oder wie ist da die Stimmung?
Ich meine, das gibt's ist ja Bier? Schon,
gibt's Bier? Bier? Wie sieht's aus in dem Bus?
Bier im Besenwagen.
Nee, leider gab es kein Bier. Also die Plätze waren dann auch ziemlich voll und wir haben eng beieinander gesessen und dann ist Gaviria ist dann leider direkt oben am Quai de Fer schon ausgestiegen und ich glaube unten im Tal vor Alpe d'Huez ist dann André und Sibi auch in ihre Begleitfahrzeuge eingestiegen und sind direkt ins Hotel gefahren und der Dylan Grunewegen und ich, wir konnten uns wirklich... Wir konnten das 3 Stunden lang genießen in diesem Wagen, noch hinter rein Parameter zu fahren, der nämlich der letzte auf der Etappe war. Okay. Und nur mal so als Beispiel, der ist, glaube ich, schon mit 10 Minuten, also als Jeremy Thomas die Etappe gewonnen hat, da war er, glaube ich, 1 Kilometer am Anstieg drin. Also er hatte noch 12 Kilometer Alpe d'Huez hoch. Und wie gesagt, das Zeitlimit war 40 Minuten. Das heißt, man wusste, der wird es nicht mehr schaffen. Und Er war letztes Jahr mal bei Katusha, war noch mein Teamkollege. Mittlerweile fährt er bei Direct Energy. Und ich habe wirklich aus dem Bus rausgerufen. Ich habe die Tür aufgemacht und gesagt, rein, du schaffst es nicht mehr. Jetzt steig hier endlich ein.
Das ist ja echt super motivierend gewesen wahrscheinlich. Komm, steig ein jetzt hier, ich will nach Hause.
Warum bist du so langsam?
Wenn du dir da schon die Blöße geben musst, dass du da 2 Stunden mitfahren musst, dann willst du einfach nur noch ins Hotel, willst mal duschen, was essen.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, den Tag zuvor, als da ein Cavendish mit über 1 Stunde Rückstand reinkam, weil da hinten im Besenwagen drin gesessen hat, das war noch viel schlimmer. Und da war das Geile sogar noch, dass die ganzen
Teams hier oben
gewartet haben, um runterzukommen, aber nicht runter konnten, weil Rick noch, weil Cavendish noch auf dem Weg hoch war. Das ist.
Ja.
Genau. Social Media. Da bist du ja einer der führenden deutschen Radprofis auf jeden Fall, was das angeht. Du hast ja sogar jetzt für die Tour. Das hinbekommen, dass Paul Ripke, für jeder, der den nicht kennt, das ist eigentlich ein ziemlich bekannter Fotograf, der es geschafft hat, beim WM-Finale 2014 den Platz zu stürmen und Bilder von der deutschen Fußballnationalmannschaft gemacht hat und seitdem ziemlich viele coole Sachen macht, wie ich persönlich finde. Und auf einmal steht er bei der Tour de France und hat Rick Zabel vor der Linse. Wie ist denn das dazu gekommen?
Ja, eigentlich ziemlich lustige Story. Ich bin auch ein riesen Fan von Paul einfach und seit 1-2 Jahren folge ich ihm auch schon bei Instagram.
Paul Voss jetzt, oder?
Ja, dem auch. Und aber bei Paul Ripke, Und dann hat er irgendwann habe ich mal eine Story gemacht, wo ich ihn getaggt habe. Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass er überhaupt antwortet. Aber er hat sie wohl gesehen und hat mir dann geantwortet einfach darauf und haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Und dabei ist es aber auch lange geblieben. Und das war's dann. Und dann habe ich ihn, als ich dieses Jahr die Tour auf California gefahren bin, die ist in Long Beach gestartet. Und ich weiß, dass er in Newport Beach wohnt. Also das ist 10, 20 Kilometer weg davon. Daraufhin habe ich ihn geschrieben, hab ihn eingeladen, sage ich mal, gesagt, ey, wenn du gerade zu Hause bist und wir sind direkt um die Ecke, komm doch vorbei. Und er war leider nicht da, aber er hat gesagt, von ihm war es schon immer mal, oder er war früher ein großer Tour de France-Fan. Und wenn ich das machen lassen würde, würde er gerne zur Tour kommen, wenn ich ihn einladen könnte oder wenn wir irgendwie Platz im Team hätten. Und dann haben wir einfach geschrieben und dadurch, dass er ist ja der bei Mercedes, der Fotograf für die Formel 1 von Lewis Hamilton und von Mercedes, dem Team. Und da war dieses Wochenende war ja Hockenheimring und letztes Wochenende oder nee, vor 2 Wochen war Silverstone, glaube ich. Dementsprechend hatte er einfach eine Woche Zeit. Und daraufhin habe ich gedacht, pass auf, ich glaube, die Roubaix-Etappe wird ziemlich spannend sein und die wird auch cooler Zuschauer. Und vielleicht die Sprint-Etappe davor. Wenn du Lust hast, komm am Wochenende vorbei. Ja, und so hat sich das eigentlich wirklich so relativ spontan ergeben. Dann haben wir uns das erste Mal wirklich bei der Tour auch kennengelernt. Vorher nur bei Instagram geschrieben.
Ach krass, ja. Kommt da jetzt noch mehr so an Zusammenarbeit oder war es das jetzt erstmal? Und ich denke mal, der hat ja ziemlich viel Bildmaterial gesammelt, ne? Macht der vielleicht jetzt mal eine neue Folge von Rick's World Tour für dich, oder?
Ja, da wär's auf jeden Fall professioneller, muss man sagen. Aber
das ist doch eigentlich das Geile an Rick's World Tour. Du hast auf jeden Fall...
So ein bisschen trashy.
Ja.
Also wie gesagt, das war mit Paul war auch eigentlich gar nicht so angedacht, dass der irgendwie Fotos macht oder Videos oder was auch immer. Ich hatte ihn wirklich einfach nur als Gast eingeladen. Ich fand es natürlich auch sehr cool, ihn kennenzulernen. Auch meine Teamkollegen Marcel und Nils fand es auch echt spannend, ihn kennenzulernen. Und ich meine, er ist in seinem Element da und hat natürlich auch einmal Fotos gemacht. Aber das war einfach so wirklich. Eine Hand wäscht die andere, würde ich sagen. Es war jetzt gar nicht groß eine professionelle Zusammenarbeit. Und wir sind jetzt einfach so verblieben eigentlich im Endeffekt, dass so was kommt, das kommt, wenn man mal in der Nähe ist, warum auch immer. Er ist ja auch einfach viel unterwegs oder man ist mal wieder in Kalifornien, dann schreibt man sich und dann liebt man sich vielleicht. Aber es ist jetzt gerade erst angefangen und es war wirklich, würde ich einfach so, einen lustigen Zufall würde ich es einfach nennen. Und da ist jetzt erstmal nichts geplant weiter.
Ja, Paul ist ja so ein bisschen Social-Media-Hater, der sagt, du verbringst viel Zeit.
Nee, stoppi. Das stimmt nicht, ich bin kein Social-Media-Hater. Aber ich finde, das heißt, die Entwicklung ist halt, ich meine, ich verstehe das Argument, dass es halt extrem wichtig ist, um irgendwie sich zu profilieren und halt auch... Warum ist er profilieren? Instagram ist, um sich zu profilieren, ist ja kein schlimmes Wort.
In Szene setzen.
Aber es ist halt, ich sehe es ja jetzt bei meinen, also jetzt komme ich wieder zum Nachwuchs. Also, ja, aber es
das
ist halt.
Das ist dein Thema, hau raus.
Man sieht halt, dass so gerade so, wenn du in Nachwuchs gehst, geht es eigentlich eher darum, immer das coolste Bild irgendwie zu machen. Man geht eigentlich nur noch Radfahren. Um irgendwie Bild zu machen, man fährt eigentlich nicht mal Rad. Und das ist jetzt halt im Nachwuchs, finde ich, hat das schon irgendwie zum Teil, ne, nicht überall, das Ausmaß halt einfach eher ein Lifestyle ist, was auch komplett in Ordnung ist.
Das macht ja Basti auch immer, der hält ja während seiner Trainingsausfahrt 100 Mal an, um noch ein Bild zu machen.
Ja, ich hatte meine Freundin, bei der war das auch so, der sind wir Radfahren gegangen, um Bilder zu machen. Da meinst du, wie gehen Radfahren, um Bilder zu machen? Ja, hältst du irgendwie alle 10 Minuten an und machst ein behindertes Bild. Ja, da kriege ich die Krise. Ich gehe um Rad zu fahren, also weil mir das Radfahren mir Spaß macht. Und wenn ich Bilder machen will, im Auto irgendwo hinstellen, mich auf den Berg und mache ein Bild. Weißt du,
aber ich glaube, so macht das Rick doch, wenn auch, oder? Du machst doch, also bei einer ganz normalen Trainingsfahrt, dann machst du ja vielleicht mal nebenbei eine Story. Das geht ja so quasi wahrscheinlich schon im Schlaf bei dir. Aber also, du hast ja auch viele professionelle Bilder. Da machst du doch dann extra so an, wenn du mal Zeit hast, machst du einfach ein paar Bilder und dann haust du das so nach und nach raus, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt, aber das hat sich auch einfach so ergeben. Ich habe... Wir hatten dieses Jahr im Winter im Team einfach einen Social-Media-Experten, sage ich jetzt mal, da. und der hat uns einfach viele Dinge erklärt und auch ein paar Tipps gegeben. Und daraufhin habe ich einfach einige der Tipps ausprobiert mit Stichwort Hashtags oder mal Ort taggen und seine Teamkollegen taggen und ja, viele verschiedene Dinge. Und ich fand es, oder man hat einfach gesehen, dass es funktioniert hat. Und gleichzeitig hat es angefangen, dass ich eine gute Freundin von mir aus Dortmund, die ist Fotografin, und die hatte mir das schon 2-3 Mal angeboten, dass wir ein Fotoshooting machen könnten. Und ich habe das auch immer so abgelehnt, weil ich gesagt habe, ja, für was brauche ich ein Fotoshooting? Ich bin Radfahrer, ich brauche keine Fotos machen. Aber daraufhin, dass ich dann gesagt habe, ey, ich hätte da Lust drauf, einfach mit mal so ein bisschen mehr. Also ich bin auch wirklich eigentlich nur ein Fan von Instagram, also Facebook oder Twitter bin ich auch sehr, sehr unaktiv. Ich finde nur Instagram ziemlich cool, bin ich ehrlich.
Das ist ja auch, Instagram ist ja auch eigentlich gar nicht so schlecht, um Frauen kennenzulernen. Wie viele Frauen hast du ja, darüber schon kennengelernt?
Ja. Aber ich habe da ja auch mal eine andere Frage.
Ja, wir sind doch gerade mal bei einem interessanten Thema, Fossi. Da kannst hör jetzt mal genau zu, Fossi, da kannst du noch was lernen.
Ey, ich hab 2014 bei der Tour, habe ich die Tour de France gemacht, so eine Homepage, wo es nur um Social Media ging, also wo ich halt meine Tour dokumentiert habe. Es hat mir so viel Energie gekostet, jeden Tag irgendwie, also ich habe das, was Rick da macht, war noch relativ wenig, da habe ich jeden Tag irgendwie noch geschrieben und Videos gemacht, all so ein Scheiß. Das hat so viel Energie gezogen. Ich hatte nach der Tour gar keinen Bock mehr auf irgendwas in Social Media zu
machen. Ja, aber Rick hat es einfach drauf vielleicht, ne?
Vor sich jeder hat Talente.
Ja, ja, genau. Genau, das war halt nicht mein Talent, auf jeden Fall. Aber jetzt mal eine andere Frage. Geile G-Klasse auf jeden Fall. Was ist denn das für eine?
Das ist eine G-Klasse 350 Diesel. Aber wenn für alle, die denken...
Der quasi.
Ja, BlueTech auch, ja. Aber für alle, die denken, dass ich die coolen Locker sitzen habe, nein, die ist auch nur geleased.
Deswegen wohnst du noch zu Hause auch, weil reicht nicht mehr für Miete.
Ja, so ungefähr.
Ja, aber
ich wollte ganz Prioritäten setzen.
Also das muss ich jetzt mal klarstellen in der Öffentlichkeit. Ich bin in Unna,
um jetzt die Mädels nicht abzuschrecken.
Ich habe meine eigene Wohnung, das lasse ich mir jetzt hier nicht sagen, dass ich bei meinen Eltern wohne.
Nee, aber ist auch egal. Auf jeden Fall geiles Auto. Ich habe gehört, Rudiger Selig hat jetzt auch einen, könnte ja bald irgendwie ein deutsches G-Klasse-Treffen machen unter Radsportlern.
Das habe ich auch schon gehört. Aber also nur noch ein Jahr, dann läuft mein Leasingvertrag aus mit dem Auto. Und
was holst du denn dann?
Also G63.
Nee, also ich bin jetzt nicht mehr, ja, ich finde das Auto mega, aber mega cool und so, aber dann ist wieder Zeit für was Neues. Jungs, ich bin da eher
Ich
mir keine Gedanken.
Ich habe noch eine Frage. Also eigentlich hast du mir meine erste Frage noch nicht beantwortet. Wie viele Frauen lernst du da so kennen über Instagram? Das passiert schon regelmäßig bei dir wahrscheinlich, ne? So wie du aussiehst.
Nee, also niemals. Also ich bin wirklich, meine Weste ist rein, so genau wie mein Gewissen. Also nein, man kriegt natürlich schon mal irgendwie eine Nachricht oder irgendwelche Anfragen oder Kommentare und man schaut sich auch mal die Profile an. Aber da muss ich sagen, bin ich schon mehr der Typ, der im echten Leben lieber eine Frau kennenlernt, über Instagram.
Okay.
Und Tinder? Und,
Tinder habe ich gar
nicht. Das ist ja das
Erste. Also, hast du gar nicht Tinder mehr? Da kenne ich andere Stories.
Hatte ich auch mal in meinen jungen Jahren, aber...
Es stimmt, in deinen jungen Jahren, ja.
Jeder wird ja auch mal ein bisschen älter und erwachsener und... Nachdem ich eigentlich so alles in meinem Umkreis weggetindert habe hier in Unna, brauche ich die halt jetzt nicht mehr.
Ja, aber deswegen wollte ich auch, das wäre nämlich meine Frage gewesen, wenn du jetzt so bei der Tour bist, dann kommst du ja auch mal ein bisschen rum, kannst ja deinen Radius ein bisschen erweitern.
Das ist doch total unpraktisch.
Staub, bist du schon mal eine Grundtour gefahren?
Ja, klar.
Ja, Alter, hast du da Bock, nach so einer Etappe noch rumzutindern und dich mit irgendwelchen Mädels zu treffen, selbst am Ruhetag, Mann?
Ja, du nicht, also das haben wir ja rausgehört, du... Musst du ja so viel Zeit für Social Media investieren.
Lance
meinte,
der Einzige, der noch Sex hat während einer Grand Tour, wäre Mario Cipollini gewesen, sonst keiner.
Naja, das kann ich nicht bestätigen, da gibt es auf jeden Fall noch ein paar mehr, aber ich jetzt nicht.
Ich habe seine Kinder während der Tour immer gezeugt.
Echt? Ja, siehst du.
Also ich glaube 2 auf jeden Fall.
Ja, also ich kann auch nur von mir sagen, dass wenn ich eine Grand Tour fahre, bin ich wirklich immer so kaputt, dass ich mein bestes Stück nur zum Pinkeln habe. Also in den 3 Wochen bin ich nicht zu gebrauchen.
Okay, wir bringen mal so einen kleinen
Einspieler. Okay, Ladies, das war jetzt eine große Enttäuschung da draußen. Leider während der Tour gibt
es nichts. Ja, aber nach der Tour kommt es dann umso mehr. Genau. Also, jetzt könnt ihr direkt schreiben. Schreibt mir auf Instagram oder YouTube.
Schreibt den Rick's World Tour.
Rick, bist du noch Single?
Lustigerweise bin ich nicht mehr Single jetzt. Ich bin seit 14 bin ich vergeben.
Also, seit wann? Seit 14?
Seit kurzem. Nee, seit da muss ich leider alle enttäuschen, die da noch Hoffnung hatten.
So, wir haben hier so eine wöchentliche Kategorie mit Recovery-Songs oder auch Warm-Up-Songs oder Turbo-Trainer-Songs oder wie auch immer ihr die nennen wollt, wo jeder mal sein Lieblingslied sagt. Ich fange diese Woche mal an und ich
habe... Was einmal in Köln, Fossi? Einen Tag in Köln, ne? Und das hat schon abgefärbt.
Ja, ey, aber ich finde das auch geil. Ich meine, bis auf der Kölsch hat, also und die Stadt ist auch nicht so unbedingt schön, aber dadurch, dass sie so hässlich ist, hat die Charme.
Ja, ja, okay.
Auf jeden Fall...
So wie du.
Genau. Der schöne Paul, der schöne hässliche Paul.
Ja, die Vorlage muss ich mitnehmen, sorry.
Okay, zuhören. Ist, glaube ich, ein iranischer Künstler, der heißt Nu, N-U, und der Song heißt Man Oto, also M-A-N-O-T-O. Ziemlich cool, 7 Minuten lang, aber geht ganz gut ab.
Ist auch wieder Techno.
Nee, das ist, ja, so Elektro-Gesang, aber mit, ich glaube, wie heißt die Sprache da?
Also schon eher so Intervall-Song.
Ja, nee, beides, beides. Also wenn du so K3 machst, also Kraftintervalle, dann klappt das auch ganz gut, weil der Beat relativ langsam ist zum Teil. Das kannst du für beides nehmen, also ist wirklich multifunktional.
Okay, mein Song auf meiner ruhigen Playlist ist Elephant Gun von Beirut.
Das ist cool. Rick, was möchtest du dazu steuern?
Für meine ruhige Playlist, also ein Lied, was ich mir als Beispiel auf der Massage anmachen würde, wäre, jetzt muss ich mal kurz gucken, ich bin nämlich noch am Gucken. Das wäre Limp Bizkit Behind Blue Eyes.
Okay, ich dachte, jetzt kommt Limp Bizkit und dann kommt doch ein bisschen härterer Song.
Das ist ja Musik aus meiner Jugend.
Das ist dann richtig romantisch bei dir auch bei der Massage.
Ja, ich mag halt richtige Musik, so mit Gitarren und so, weißt du, so mit den ganzen anderen Gedöns kann ich nichts anfangen.
Okay. Ja, ich würde ein ganzes Album direkt auf die Recovery-Playlist setzen. Und,
Staufi.
Ja, doch, das musst du halt in einem durchhören. Du brauchst ja auch ein bisschen länger zum Erholen. Also ich habe auf jeden Fall immer ein bisschen länger gebraucht. Und ich habe wirklich während meiner ganzen Profilaufbahn habe ich eigentlich standardmäßig das erste Album von DXX rauf und runter laufen lassen.
Okay, das geht auf jeden Fall klar. Ist auch ein Lied eigentlich.
Ja, das ist auch genial. Also da kriegst du einen Pluspunkt. Das kann man auch mal in einem Stück durchhören.
Danke. Ne? Das kommt auf jeden Fall super nach einem harten Training oder nach einem schweren Bergrennen.
Da, so als Anführung, also wenn einer mal irgendwie die Gelegenheit hat, zum Konzert zu gehen von denen, das ist echt genial. Lohnt sich. Ja, die sind live noch besser.
Zweite Dauerkategorie sind unsere Lieblings-Instagram-Profile.
Genau. Wir haben ja letzte Woche schon den Tipp bekommen von Fossi. Jared Gruber habe ich mir dann mal genau angeguckt. Ich kannte den zwar vom Namen schon, aber das fand ich echt super geil, was der da für Bilder macht. Und deswegen ist heute auch wieder ein Fotograf. Und der Mensch heißt Chris Ault. Und der Accountname ist C. Ault, also mit A-U-L-D. Und dann Foto mit PH. Und der ist auch ein Radsportfotograf. Macht jetzt auch nicht so ganz typische Radsportbilder, sondern eher so ein bisschen mit coolen Perspektiven und ein bisschen, ja, Tiefenschärfe und so spielt er schon sehr geil auch, finde ich.
Ja, also ich habe, wie auch schon letzte Woche habe ich ja Instagram gemacht, aber ich bin diese Woche mal auf Twitter rübergegangen und ich habe da jemanden, der heißt Sepp Piquet und das ist der Radio-Toursprecher der Tour de France. Und der schreibt auf Englisch immer ziemlich coole so Tweets, die sind schon sehr sarkastisch zum Teil und finde ich, also auf Englisch auch, finde ich sehr, sehr cool. Und zwar ist das SEB, ist der Vorname Sepp und dann P-I-Q-U-E-T. Aber wir schreiben das ja auch bei uns in die Podcast-Beschreibung rein. Und das ist wirklich sehr, sehr geil und auch ziemlich lustig. Hast du
ein Beispiel?
Oh, ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber halt, Internet ist langsam.
Okay, ich mach mal weiter.
Genau, du machst mal weiter.
Wenn du suchen kannst. Ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, hier auf Dauer so der Frauenradsportbeauftragte zu werden. Und bin auch ein riesen Kalifornien-Fan und das vereine ich jetzt einfach mal und sage das Instagram-Profil von Corinne Rivera, die jetzt ganz frisch amerikanische Meisterin geworden ist auch, fährt für Team Sunweb, das Damenteam, und ist eine richtig coole Sau. Saulustige Stories immer und viel California-Lifestyle und sie ist halt auch wirklich, wirklich erfolgreich. Hat letztes Jahr Flandern-Rundfahrt gewonnen, der Damen, und ich glaube Trofeo Binder und sowas, und ist aber super witzige Alte. Guckt euch die an, Corinne Rivera. Rick?
Ja, also für alle Radsportbegeisterten habe ich den Instagram-Tipp einmal goldkind.design. Die machen...
Ist das eine bezahlte Partnerschaft von dir?
Nee. Die designen einfach Schuhe. Also Radschuhe.
Ah,
jeder,
ja, ich
dem
weiß.
So, jeder dem normale Radsportschuhe zu langweilig sind, der kann da mal vorbeischauen. Und also die kommen auf jeden Fall aus Deutschland und die haben jetzt nicht allzu viel Follower und ich finde die auf jeden Fall cool, deswegen supporte ich die gerne.
Ja, wie heißen die? Goldkind.design.
Genau.
Genau.
Okay. Ich schaue es mir gerade an und ja, es ist ganz cool.
Die finde ich echt cool. Also es gibt auch noch mal so eine ähnliche, wenn ich mehr als einen nennen darf. Das ist artful.kicks. Das ist eigentlich das.
Das kenne ich sogar.
Nur in England. Die finde ich auch extrem cool. Und ja, wer lustigen Leuten auf Instagram folgen will, folgt Leuten wie Sophia Tomala oder Jan Huren oder so. Das ist jetzt wieder, das ist dann so weg vom Radsport.
Sehr gut. Okay. Okay. Fossi, hast du irgendein Beispiel gefunden? Ansonsten
machen wir. Nee, ich hab ehrlich gesagt gar nicht nachgeguckt.
Aber um nochmal auf die Schuhe zurückzukommen, coole Schuhe aus England. Ich muss ja sagen, Mark Cavendish, Nike-Rennschuhe finde ich ziemlich geil.
Also Sophia Tomala ist echt gut.
Gut, wir haben uns überlegt, dass wir kurz alle mal überlegen, wenn wir irgendjemanden auf der Straße treffen beim Radfahren, jemand anderen, der auch Rad fährt, was ist so das Schlimmste, was man outfit-technisch eigentlich verbrechen kann? Also wenn mir jemand über den Weg fährt, wenn er das macht, denke ich mir so, oh, du Lauch. Für mich ist das auf jeden Fall, wenn ich jemanden mit kurzen Socken treffe. Kurze oder keine.
Oder nur Show.
Wie Staufi das macht.
Staufi, ja. Staufi, kann ich vielleicht ein Statement dazu abgeben. Also wenn ich dich hier mit deinen, du hast ja wirklich vom Socken einen Bräunungsabdruck, ja. Das geht ja gar nicht. Also das sieht ja so beschissen aus. Da, an den Armen finde ich dann auch irgendwie, sieht so ein bisschen nach Trucker aus oder so, aber das unten, das ist die schlimmste Kante, die es gibt eigentlich.
Ja, also ich meine, ich stimme Staufi zu, dass es die schlimmste Kante ist, die es gibt und sieht auch scheiße aus und ich hasse meine selber aus. Auch, und ich werde regelmäßig gedisst, aber wie ein Triathlet rumzufahren, der irgendwie gerade aus dem Wasser rausgesprungen ist, geht eigentlich auch nicht, Mann. Das ist eigentlich ein beschissener Mix, dass man...
Ihr beide findet ja doch Bradley Wiggins so geil und der fährt übrigens auch so, also der ist auf meiner Seite, wollte ich nur mal dazu sagen.
Ich meine, Junge, das ist Bradley Wiggins, das sieht aus, also für den gelten gar keine Gesetze, Mann.
So wie für Chippo auch.
Ey, Mann, genau, ey, Chippo kann sich auch irgendwie eine neon-orange
Warnweste. Zieht sich einfach nichts an und fährt Fahrrad.
Ja, genau, könnte sich eine neon-orange Warnweste anziehen, damit noch mit einer Badehose und dann einfach bloß Radschuhe und er wird trotzdem noch cool aussehen irgendwie, weißt du, weil er einfach Chippo ist und das gleiche ist mit Wiggins, Mann. Der kann halt rumfahren, wie er will. Da sagst du einfach, ja, das ist geil.
Gut, Paul, mach weiter. Du.
Gib jetzt das Silikon. Ja, bei mir ist es Kompressionssocken. Das verstehe ich nicht, wie man beim Radfahren Kompressionssocken anhaben kann. Das müssen auch Triathleten sein. Tut mir leid, Triathleten, aber erstmal fahrt ihr keine Socken und dann auch noch so Kompressionssocken oder noch schlimmer, Kompressionsarmlinge. Also so Stulpen, die...
Keine Socken und dann nur diese über die Waden.
Oh ja.
Genau sowas halt. Das geht gar nicht.
Habe ich auch welche. Fahre ich aber nicht. Könnt ihr euch beruhigen.
Gut, Staufi.
Ja, was ich immer noch, oder das fand ich irgendwie schon immer scheiße, wenn so Leute einfach so ein komplettes Pro-Outfit anhaben. Das finde ich halt, ein aktuelles. Warum? Also das macht halt, ja, noch ein aktuelles.
Aktuelles.
So alte sind, so manchmal sehe ich so Gerolsteiner-Trikot, da denke ich mir schon wieder rein.
Ja, oder so alte italienische sind auch geil.
Ja, aber dann so komplette Outfit, nee, das ist irgendwie nicht, also dafür gibt es echt mittlerweile genug coole Radklamotten, dass man das nicht machen muss. Darf ich einen Namen kurz
hier einwerfen? Vielleicht hört er auch irgendwann zu. Dirk Tenner.
Dirk Tenner.
Habe ich mal getroffen mit komplettem Dimension-Data-Outfit inklusive Rad.
Ja gut, aber der ist ja dann auch noch in dem Team ja, drin. Ja? Also das ist nochmal was anderes. Aber wenn du jetzt so...
Ja, aber jetzt mal eine kurze Frage. Fährt Dirk komplett mit Teamrad, Teamkleidung?
Komplett, von oben bis unten. Von Weitem habe ich gedacht, so, ist da jetzt ein Pro?
Ey, Dirk, du bist ein guter Arzt, aber das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Du bist ja kein Profi.
Okay, Rick ist dran.
Also erstmal das Thema kurze Socken. Da bin ich auch bei Staufi. Also ich muss zugeben, ich bin halt auch noch 5 Stunden durch die Gegend geschippert und auch mit kurzen Socken, damit der von der Tour der schlimme Sockenabdruck weggeht wieder. Ja, und sonst, was finde ich schlimm? Also auch, was Paul gesagt hat mit den Kompressionssocken, das habe ich sogar noch mal eine Stufe schlimmer gesehen dieses Jahr. Bei meinem Teamkollegen Nathan Haas, der ist mit so Kompressionsbeinlingen gefahren.
Er schläft damit. Und,
ja, das schläft auch damit. Das schläft auch, egal wie warm das ist, das schläft auch damit. Und auf jeden Fall hat er die an. Ich weiß auch gar nicht, ob der die wäscht, weil ich sehe den jeden Tag damit rumlaufen.
Also dazu habe ich, Geschichten. Also Nathan Haas kenne ich jetzt auch schon so lange. Und er hat, also wir haben beide in Girona gewohnt und der hat die unter dem Tag immer an, hat die beim Training an, beim Schlafen an und ich glaube, der wäscht die echt nicht. Also ich bin der Meinung, der trägt immer die gleichen Kompressionssocken.
Halt vielleicht ist das auch schon so ein Fetisch bei dem.
So 24 Hours und die Beine sind trotzdem dick.
Ja.
Funktioniert aber nicht.
Der schafft es dann halt auch noch über diese, und das sind so, man muss sich vorstellen, das sind so Baumwolldinger, so richtige Baumwolle.
So aus der Apotheke, und wie
der ist so
alte Menschen.
Also, und wirklich richtige Baumwolle. Dann ist er in Colorado dieses Jahr damit bei 25 Grad draußen mit diesen Baumwollbeinlingen rumgefahren. Und dann hat er noch seine Socken noch drüber gezogen. Und aber auch nicht irgendwie so einen glatten Übergang, sondern so unten so gewellt, sag ich mal. Und dann, also war wirklich schrecklich. Und was auch gar nicht geht, ist, finde ich, wenn jemand, kennt ihr das, wenn jemand, sag ich mal, die Brille aufsetzt und dann den Helm sozusagen drüber, sozusagen, dass die Striemen vom Helm über der Brille sind?
Das wäre auch mein zweites Ding gewesen.
Das geht gar nicht, Mann. Das ist. Nee.
Ja, das wird kein normaler Mensch verstehen. Aber es ist so.
Ey, Jungs, ich bin übrigens richtig breit. Die ganze Flasche gerade leer.